Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie zur zweiten Folge des PropTechs Podcast im Jahr 2023. Stefan, ich begrüße dich auch.
Ja, ich begrüße auch alle Zuhörer und dich, Thomas.
Prima, dann legen wir direkt los. Wir haben uns heute das Wachstumschancengesetz als Thema ausgesucht. Und bei dem Wachstumschancengesetz, da war es ja so, der Regierungsentwurf ist am Mittwoch letzter Woche, also am 30.09. im Kabinett verabschiedet worden, ist jetzt also ins weitere Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden. Da gibt es sehr viele relevante Änderungen, vor allem auch im Immobilienbereich, auch wenn man die Fonds einschließt. Wir haben uns aber jetzt fokussiert für diese Folge auf die Änderungen, die den Zinsabzug betreffen. Das heißt, wir machen die Änderung bei der Zinsschranke und wir machen die Einführung der Zinshöhenschranke. Stefan, und wir starten damit direkt ins Thema, wobei vielleicht vorab noch der wichtige Hinweis, wie immer, Stefan und ich, wir vertreten hier beide unsere persönliche Auffassung, das vorweggeschickt. Stefan, der Start ins Thema, Änderung bei der Zinsschranke. Erste Frage, die Änderungen, die da jetzt geplant sind, wenn sie denn kommen, wann sollen sie in Kraft treten?
Ja, sie werden gelten ohne Bestandsschutz für bestehende Finanzierungsbeziehungen bei dem Kalenderjahr entsprechenden Wirtschaftsjahren des Betriebs, um dessen Zinsabzug es geht, ab dem 01.01.2024. Und bei abweichenden Wirtschaftsjahren kann aber die Neuregelung der Zinsschranke auch schon vor dem 01.01.2024 Gültigkeit erlangen, nämlich dann, wenn das abweichende Wirtschaftsjahr des betreffenden Betriebs nach dem Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen Bundestags beginnt und dann dieses abweichende Wirtschaftsjahr nicht vor dem 01.01.2024 endet.
Gut, so, das also zur zeitlichen Anwendung und dann vielleicht einmal vorweggeschickt, weil wir werden jetzt im Verlauf des PropTechs-Podcasts herausarbeiten, dass es diverse Änderungen gibt, diverse auch einschneidende Änderungen, damit man das vielleicht einmal einsortieren kann. Stefan, wo kommen eigentlich die Änderungen her? Warum kommen die jetzt ins Gesetz? Weil eigentlich haben wir ja die Zinsschranke jetzt schon seit 15 Jahren, ne, damals nicht mit dem Wachstumschancengesetz, sondern mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz quasi eingebracht, anwendbar ab 2008. Also warum geht man jetzt gut 15 Jahre später hin und fasst dieses ganze Thema nochmal so umfassend an?
Ja, das liegt an der ATAD, an der Steuermissbrauchsvermeidungsrichtlinie vom 12. Juli 2016. Diese Richtlinie, die verankert ein sogenanntes Mindestschutzniveau für die FSC der EU-Mitgliedstaaten. Und ja, weil Deutschland schon frühzeitig eine Zinsschranke hatte, gilt hier die Umsetzungsfrist nach Artikel 11 Absatz 6. Das heißt, da wo die deutsche Zinsschranke milder ist als die ATAD, müssen Anpassungen erfolgen bis zum 01.01.2024. Und deshalb jetzt in diesem Jahr die Änderungen bei der Zinsschranke. Ja, Auslöser ist, dass es Regelungsbereiche gibt, da ist die ATAD strenger als Paragraph 4h ESDG bisher. Aber wir werden sehen, dass die deutsche Zinsschranke sehr viel strenger rauskommt, als es die ATAD vorschreibt.
Ja, ne, das kann man, glaube ich, als Befund tatsächlich vorwegschicken, ja, dass der deutsche Gesetzgeber hier strenger ist als das, was die ATAD eigentlich zulässt. Ja, und man muss vielleicht auch noch vorwegschicken, es gab ja diverse Urteile, jetzt mit 15 Jahren Lebensdauer der Zinsschranke, die werden dann in Teilen auch überschrieben und wieder an die Finanzverwaltungssicht angepasst. Ja, dann kommen wir auch jetzt ganz konkret zu den vorgeschlagenen inhaltlichen Änderungen und zur Einsortierung. Wir haben bei der Zinsschranke ja den Grundsatz, dass wir nach Absatz 1 eine Begrenzung der Abzugsfähigkeit der Nettozinsaufwendung auf 30% des EBITDA, also des verrechenbaren EBITDAs bekommen. Und es gibt drei Ausnahmen, denen wir uns jetzt Stück für Stück widmen werden. Und die erste Ausnahme ist die Freigrenze bisher 3 Millionen pro Betrieb. Stefan, welche Änderungen sind für die Freigrenze vorgeschlagen?
Ja, also in dem BMF-Referentenentwurf von Mitte Juli 2023. Da war noch vorgesehen, aus der freien Grenze einen Freibetrag zu machen, was ja der ATAD entspricht. Also die ATAD sieht tatsächlich vor, dass man da einen Freibetrag bis maximal 3 Millionen Nettozinsaufwandsabzug vorsehen kann. Das ist jetzt im vom Kabinett am 30. August beschlossenen Entwurf, Regierungsentwurf, doch bei der Freigrenze geblieben. Und dann kommt aber etwas hinzu, was auch schon im BMF-Referentenentwurf drin war, nämlich diese sogenannte Antifragmentierungsklausel, die sehr wehtun wird und ja, je nach Sachverhalt selbstverständlich die Freigrenze, die Bedeutung der Freigrenze wahrscheinlich in Luft auflösen lässt. Wäre es Freibetrag, bliebe auch bei vielen gleichartigen Betrieben, die einheitlich geleitet werden, ja immer noch, blieb ja immer noch so ein Sockelbetrag, den man dann nutzen könnte, bei der Freigrenze nicht. Ist ja eine Grenze. Wenn man drüber ist, dann ist auch der erste Euro Nettozinsaufwand hier nicht geschützt. Ja, also es wird dort einen Satz 2 nach dem Regierungsentwurf geben, wenn das Gesetzeskraft erlangt, wonach für Zwecke der Freigrenze gleichartige Betriebe, die unter der einheitlichen Leitung einer Person oder Personengruppe stehen oder auf deren Leitung dieselbe Person oder Personengruppe unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, dass die als nur ein Betrieb gilt. Das heißt, die Freigrenze kommt nur einmal zur Anwendung und die Freigrenze soll dann auf diese mehreren gleichartigen, einheitlich geleiteten Betriebe entsprechend dem Verhältnis der Nettozinsaufwendungen der hier zusammengefassten Betriebe wieder aufgeteilt werden. Also man sieht, das betrifft nur die Zusammenfassung zu einer Freigrenze und Neuverteilung dann dieser einen Freigrenze. Es betrifft nicht den EBTA. Also die Betriebsbezogenheit der Zinsschranke bleibt hier in Bezug auf den EBTA und den verrechenbaren EBTA erhalten. Also es werden nicht die EBTAs der so zusammengefassten gleichartigen Betriebe aufaddiert und dann beispielsweise nach Nettozinsaufwendung neu verteilt. Da behält jeder Betrieb den von ihm erwirtschafteten EBTA. Ja, und die große Problematik ist, wann haben wir gleichartige Betriebe? Und da verweist die Gesetzesbegründung auf eine Regelung aus einem ganz anderen Bereich, nämlich Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Anstalten. 4 Absatz 6 Satz 1, da wird ja gesagt, dass man einen Betrieb gewerblicher Art als juristische Person des öffentlichen Rechts mit einem oder mehreren anderen Betrieben gewerblicher Art zusammenfassen kann. Ziel hier meist Gewinn-Verlust-Verrechnung, wenn sie Nummer 1 gleichartig sind. Und da gibt es zwar Rechtsprechung, viel aber aus der Zeit vor 2009, also der 4 Absatz 6 KSDG wurde erst 2009 ins Gesetz eingeführt. Er sollte allerdings die Rechtsprechung, die davor bestand, nur abbilden und nicht verändern. Da findet man also Fallmaterial vor, was jetzt bei der Auslegung dieser neuen Freigrenzenregelung also nur wenig hilfreich sein wird. Meine Prognose: In der Gesetzesbegründung steht drin, wenn die mehreren Betriebe jeweils ein Bauvorhaben verfolgten, dann seien sie schon gleichartig. Also man muss befürchten, dass die Finanzverwaltung Gleichartigkeit sehr schnell unterstellen wird. Also der gleiche Gewerbezweig, wobei dann die Frage ist, wie eng darf man den Gewerbezweig ziehen? Oder was in der älteren Rechtsprechung zu den BGAs genannt wird, wenn verschiedene Produktionsstufen, also nicht oder nicht derselbe Gewerbezweig, dann trotzdem Zusammenfassung, wenn es organisatorische, wirtschaftliche, finanzielle Verflechtungen von Gewicht gibt. Und da meine ich, dass jetzt hier bei der neuen Freigrenzenregelung diese Verflechtungen nicht zur Gleichartigkeit führen dürfen, weil der Fall der wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung ein Fall des 4 Absatz 6 Nummer 2 ist. Das heißt, allein aufgrund Verflechtung ist man nicht gleichartig, sonst hätte es im 4 Absatz 6 nicht diese zwei Nummern gebraucht. Aber insgesamt kommt hier mit dieser Antifragmentierungsklausel Rechtsunsicherheit, weitere Rechtsunsicherheit in die Zinsschranke, und Steuerpflichtige müssen sich wohl darauf vorbereiten, dass die Gleichartigkeit von der Finanzverwaltung recht schnell bejaht werden wird. Ja, und dann kommt es auf die einheitliche Leitung oder die Möglichkeit zur Ausübung eines beherrschenden Einflusses auf die mehreren Betriebe durch dieselbe Person oder Personengruppe an.
Ja, Stefan, in der Tat. Also da kommt Rechtsunsicherheit, und man muss auch sagen, diese Regelung ändert für die klassischen Immobilienstrukturen alles. Weil, fangen wir nochmal vielleicht ein bisschen weiter vorne an, machen ein Beispiel. Wir haben jetzt also eine Konzernstruktur, die sieht so aus: Wir haben oben eine Holdinggesellschaft und darunter hängen 10 Vermietungsgesellschaften, 10 PropCos. Ja, dann war es ja bisher so, wenn man jetzt keine Organschaft begründet hat, die das alles zu einem Betrieb zusammengefasst hat, dann hätte man gesagt, die Freigrenze von 3 Millionen Euro gilt für jede der einzelnen PropCos. Ja, man hatte also bei 10 PropCos dann faktisch insgesamt 30 Millionen Freigrenze. Das wird sich jetzt ändern, weil, wenn das Gesetz so durchgeht und so kommt, dann haben wir nur noch diese 3 Millionen insgesamt für alle. Und wenn wir jetzt eine Gleichverteilung haben der Nettozinsaufwendung, rein hypothetisch, ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber wir unterstellen mal, das wäre der Fall, dann hieße das ja, dass die 3 Millionen Freigrenze verteilt auf die 10 PropCos im Kern dazu führen, dass man nur noch 300.000 Nettozinsaufwendungen als Freigrenze hat. Wenn man da drüber ist, wirkt die Freigrenze nicht mehr. Ja, und bei den bestehenden Finanzierungsstrukturen, die man da ja wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach dann aufgesetzt hat, heißt das, die Freigrenze wirkt nicht mehr und man fällt zurück auf die Grundregel, nämlich die Abzugsfähigkeit nur bis 30% des verrechenbaren EBITDAs, was dann im Regelfall schlichtweg höher sein wird. Ja, das heißt, selbst wenn man jetzt bei dem Freibetrag geblieben wäre nach dem Referentenentwurf und nicht zurückgegangen wäre auf die Freigrenze, da ist der Effekt vielleicht gar nicht so riesengroß, weil man muss sich einfach darauf einstellen, und da wiederhole ich mich, die Grundregel wird hier erstmal sein, man fällt zurück auf die Abzugsfähigkeit der Nettozinsaufwendungen bis zur Höhe des verrechenbaren EBITDAs, also 30% des steuerlichen EBITDAs. Und das ist ganz, ganz einschneidend, weil es ja im Kern dazu führt, dass nach der Grundregel ganz viele Zinsaufwendungen nicht mehr abzugsfähig sein werden. So, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, du hast jetzt sehr viel philosophiert darüber, was ist eigentlich Gleichartigkeit? Ja, da kann man sich tatsächlich die Fragen stellen. Reicht schon derselbe Gewerbezweig? Was ist zum Beispiel, wenn man eine Vermietungsgesellschaft zum einen und eine Projektentwicklungsgesellschaft zum anderen hat? Ist das schon gleichartig und so weiter? Aber was man sich, glaube ich, vor Augen führen muss, ist, dass die Definition mit Beherrschung oder einheitlicher Leitung nicht nur klassische Konzernstrukturen betreffen wird, sondern wahrscheinlich, das bleibt abzuwarten, war gar nicht im Blick, wahrscheinlich auch Fondsstrukturen, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vorstellt, ja, man hat eine Fondsverwaltungsgesellschaft, eine KVG, ja, und die verwaltet, sei es jetzt im Sondervermögen oder direkt Kapitalgesellschaften, die nebeneinander stehen, dann wird man auch da davon ausgehen müssen, dass hier vielleicht dann in Zukunft auch die Antifragmentierungsregelung greift und dass nicht mehr jede dieser Gesellschaften die Freigrenze isoliert bekommt, sondern dass man die aufteilen muss über die gesamten Kapitalgesellschaften, die von dieser Gesellschaft letzten Endes verwaltet werden.
Ja, wobei, das, da muss man dann genau hinschauen. Also einmal die KVG, die hat ja ihre Einflussnahmemöglichkeiten nicht im eigenen Interesse, sondern muss nach KAGB die Einflussnahmemöglichkeiten im besten Interesse der Sondervermögen und der Anleger ausüben. Und es kommt dann darauf an, wie die Position der Anleger in dem jeweiligen Sondervermögen ist. Ne? Da mag es ja Anlegerausschüsse geben, die durchaus da ein Wörtchen mitzureden haben. Gut, aber auch dann bliebe natürlich die Zusammenfassung, wenn man auf den Anlegerausschuss schaut, dann bliebe die Zusammenfassung der PropCos, die in demselben Sondervermögen gehalten werden. Ja, da stellen sich einige Fragen, aber man wird sicher immer den Einzelfall anschauen müssen. Also man kann nicht pauschal sagen, die KVG, die hat hier als alleinige Person die Möglichkeit zum beherrschenden Einfluss auf alle PropCos aller von ihr verwalteten Sondervermögen.
Ja, Stefan, vollkommen richtig. Ja, also vielleicht habe ich mich da auch insofern missverständlich ausgedrückt, dass ich, also ich wollte nicht sagen, dass jetzt quasi alle automatisch drunter fallen, sondern ich wollte lediglich auf Neudeutsch Awareness dafür schaffen, dass hier möglicherweise Themen liegen, die man untersuchen muss. Wir halten also fest, die Antifragmentierungsregelung, die wird ganz einschneidend sein. Ja, sie führt dazu, dass die bisherigen Nutzungen der Freigrenze verteilt über verschiedene PropCos so nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir vielleicht trotzdem hin, einen unbegrenzten Zinsabzug zu bekommen und landen da in den Konzernstrukturen oder in den Strukturen mit mehreren Gesellschaften sehr schnell beim Eigenkapitalquotenvergleich, also der Buchstabe C des 4H Absatz 2. Stefan, da sind aber auch Änderungen geplant. Kannst du darstellen, was in dem Bereich geändert werden soll? Wobei wir machen jetzt nicht nur die Änderung 4H Absatz 2 Buchstabe C als solche, sondern wir nehmen direkt auch den 8a mit der schädlichen Gesellschafterfremdfinanzierung in den Blick, weil das gehört ja zusammen. Also Stefan, was ist in dem Bereich neu, beziehungsweise was soll da geändert werden?
Beim EK-Quoten Escape, da geht es ja darum, dass die Zinsschranke insgesamt auf einen Betrieb nicht anwendbar ist, also schwarz oder weiß. Wenn die Eigenkapitalquote dieses Betriebs gleich hoch oder höher ist als die Eigenkapitalquote des Konzerns, zu dem der Betrieb gehört, es wird aber ein Unterschreiten um bis zu 2 Prozentpunkte als unschädlich angesehen. Was ändert sich? Also es handelt sich ausnahmslos um Verschärfungen, was da sich ändert. Einmal wird der erweiterte Konzernbegriff aufgegeben und der IK-Quoten-Escape im Konzern wird nur noch dann zur Verfügung stehen, wenn es eine tatsächliche Konsolidierung gibt. Ne? Also dass der Rechnungslegungsstandard in erster Linie IFRS die Konsolidierung ermöglichen würde. Das führt nicht mehr zur Anwendbarkeit des IK-Quoten-Escape, wenn nicht auch tatsächlich konsolidiert wird. Und dieser Gleichordnungskonzern, der bisherige Satz 6 von 4H Absatz 3, den wird's da, der, das, die das soll auch gestrichen werden. Dann gibt es eine ganz kleine Änderung bei der Ermittlung der EK-Quote des betreffenden Betriebs. Und zwar soll die Erhöhung des Eigenkapitals des Betriebs um die Hälfte von Sonderposten mit Rücklagenanteil, der alte 273 HGB, das soll gestrichen werden. Gut, die Vorschrift ist durch das Willmock abgeschafft worden. Es gibt da aber eine Übergangsregelung, dass man diese Sonderposten immer noch mitschleppen kann. Da meint hier der Gesetzgeber, das fällt nicht mehr ins Gewicht, das können wir streichen zur Vereinfachung. Aber wirkt sich im konkreten Fall, wo es doch noch diesen Sonderposten gibt, nachteilig aus. Und dann kommen wir beim EK-Quoten-Escape zum 8a Absatz 3 KStG. Da gibt es ja eine besondere Regelung, wenn der Betrieb von einer Körperschaft geführt wird, da gibt es die Rückausnahme, nämlich dann, wenn mehr als 10% der Nettozinsaufwendungen des Betriebs an qualifiziert beteiligte Gesellschafter, diesen nahestehende Personen oder Dritte, die auf den qualifiziert beteiligten Gesellschafter oder ihm nahestehende Personen zurückgreifen können, gezahlt werden. Und da gibt es auch ausnahmslos Verschärfungen. Nicht mehr als 25%, sondern gleich 25% reicht für die qualifizierte Beteiligung. Es gab in Deutschland, Textziffer 82 des BMF-Schreibens vom 4.7.2008, diesen Streit, ob man jeden qualifiziert beteiligten Gesellschafter für sich betrachtet und der Einzelne, also einer da sein muss, der die 10%-Grenze übersteigt. Da hatte die Finanzverwaltung gesagt, nee, wir fassen alle zusammen und gucken, ob insgesamt mehr als 10% der Nettozinsaufwendungen an Gläubiger geht, die im 8a3 angesprochen sind, also keine Grüppchenbildung. Und da hatte der BFH am 11.11.2015, 1R57 aus 13, ja anders entschieden, vor allem gestützt auf den Wortlaut des alten 8a Absatz 3. Nein, die 10%-Grenze, die bezieht sich auf jeden einzelnen qualifiziert beteiligten Gesellschafter und offen geblieben war, ob man zu diesem einzelnen qualifiziert beteiligten Gesellschafter noch die ihm nahestehenden Personen und die auf ihn rückgriffsberechtigten Dritten dazu nehmen würde, da wurde beides vertreten. So, das ist aber jetzt, wenn das Gesetz wird, was das Kabinett am 30.08. beschlossen hat, ist das vorbei, weil jetzt wird diese Gesamtbetrachtung aller qualifizierenden Gesellschafter, würde dann im Gesetzeswortlaut wieder gespiegelt werden. Das heißt, der Gesetzgeber würde dieses BfH-Urteil vom 11.11.2015 überschreiben. Das ist eine ganz, ganz scharfe Regelung. Also bisher ist ja, was man so liest vom EK-Quoten-Escape, wenig Gebrauch gemacht worden. Das wird sich sicherlich ändern, weil die Bedeutung der Freigrenze jetzt in den betroffenen Fällen mit mehreren gleichartigen Betrieben sinken wird. Dass das Üble an diesem 8a Absatz 3 KStG aus steuerpflichtigen Sicht ist, dass man diese 10%-Grenze ja nicht nur bei der Körperschaft, um deren Zinsabzug es im konkreten Fall geht, prüfen muss, sondern in Bezug auf jeden Rechtsträger des Konzerns, also auch wenn der Rechtsträger, auch im Ausland ansässige Rechtsträger, auch die dürfen die 10%-Grenze nicht überschreiten. Voraussetzung dafür, dass die inländische oder die Körperschaft mit dem inländischen Betrieb von dem EK-Quoten-Escape, wenn er denn gelingt, Gebrauch machen kann. Was bleibt, ist, dass aber hier nur Fremdverbindlichkeiten gegenüber nicht zum Konzern gehörende Gesellschafter in den Blick genommen werden. Aber insgesamt ja drei Verschärfungen, wobei die letzte im 8a Absatz 3 sicherlich die gravierendste ist.
Ja, Stefan, da stimme ich dir zu. Und vielleicht, wenn wir jetzt nochmal durch die Fälle durchgehen, machen wir es zum Beispiel mal so, dass wir darüber nachdenken, was passiert, unterstellt in einem reinen Inlandskonzern. Ich mache dasselbe Beispiel wie vorhin. Wir haben eine Mutterholding-Gesellschaft und darunter haben wir 10 Propcos. Also alle gleichartig. Das heißt, die haben alle ein Thema in der Hinsicht, dass die Freigrenze jetzt verteilen müssen, also die Antifragmentierungsregelung greift. Dann käme es jetzt hier auf die Finanzierungsstruktur an. Und wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel eine Fremdfinanzierung des Konzerns, entweder in die Muttergesellschaft und die leitet die Fremdfinanzierung weiter, oder wir haben eine Fremdfinanzierung direkt in den Propcos und die jeweilige Fremdfinanzierung in den Propcos ist aber nicht höher als die Konzernweite, dann hätten wir ja im Kern den EK-Quotenvergleich bestanden, immer unter der Voraussetzung, dass 8a Absatz 3 das nicht verhagelt, also dass nicht nochmal irgendwo ein qualifiziert beteiligter Gesellschafter eine Fremdfinanzierung reingibt oder eine Bank oberhalb der Mutter besichert. Aber für diese Fälle könnte dann tatsächlich der EK-Quotenvergleich ja das Mittel der Wahl sein, um doch wieder in den unbegrenzten Abzug zu kommen. Für den reinen Inlandsfall ist das wahrscheinlich durchaus möglich. Für die grenzüberschreitenden Fälle ist das schon schwieriger, wo es keine Möglichkeit gibt, den EK-Quotenvergleich anzuwenden, wird wahrscheinlich bei diesen Fondsfällen sein, weil die ja klassischerweise keine Konzernabschlüsse abstellen, nicht in die KVG rein die Abschlüsse machen. Also da wird es wahrscheinlich weniger Möglichkeiten geben, von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen. Aber ich glaube, im Kern kann man, und das hast du schon gesagt, festhalten, die Bedeutung des EK-Quotenvergleichs dürfte in Zukunft erheblich zunehmen, weil es im Prinzip für diese Fälle die einzige Chance ist, überhaupt wieder in den unbegrenzten Zinsabzug reinzukommen.
Ja, das sehe ich auch so. Also hier könnte man noch anregen, dass man zusätzlich zum EK-Quoten-Escape noch die zweite Möglichkeit der Erweiterung des Zinsabzugs, die die Art hat, in Artikel 4 Absatz 5, nämlich dort im Buchstaben B, vorsieht, implementieren könnte. Das ist ja so eine Konzernquotenregelung, die die überschüssigen Fremdkapitalkosten über verrechenbares EBITDA hinaus zum Abzug zulassen könnte. Ich meine, meines Erachtens erlaubt es die Art hat, neben dem EK-Quoten-Escape, den wir gerade besprochen haben, auch diese Konzernquotenregelung Artikel 4 Absatz 5b einzuführen. Dieser Artikel 4 Absatz 5b, der würde möglicherweise dann da helfen, wo beim einzelnen Betrieb im Konzern die EK-Quote halt mit 2 Prozentpunkte schlechter ist als die EK-Quote des Konzerns. Jetzt heißt es zwar im 4 Absatz 5 entweder oder, aber es wäre dann bei dem Betrieb, der eine schlechte EK-Quote hat, so, dass nur Artikel 4 Absatz 5b dann griffe möglicherweise. Und ich meine, dass ich aus dem Erwägungsgrund 7 der Art hat, ergibt, dass tatsächlich beides vom Gesetzgeber geregelt werden könnte, weil es halt dort im zweiten Satz heißt, dass es zudem zweckmäßig sein kann, ein Eigenkapital-Escape festzulegen. Und zwar zudem über diese Konzernquotenregelung des 4 Absatz 5b hinaus. Also das wäre ein Appell an den Gesetzgeber, dass er 4 Absatz 5b umsetzt als weitere Möglichkeit. Das wäre kein Schwarz-Weiß, sondern da kommt es halt dann nach den dort vorgegebenen Rechenschritten drauf an, ob das Abzugsvolumen des betreffenden Betriebs sich erhöht.
Ja, Stefan, in der Tat. Ne, da kann man den Gesetzgeber nur ermutigen, dass er nicht nur die verschärfenden Dinge der Art hat aufgreift, sondern auch die Dinge, die aus meiner Sicht vollkommen zutreffend, vielleicht an der Stelle abmildernd wirken. Und du hast es ja auch schon angesprochen, wenn man sich die Alternative A der Art hat anschaut, also EK-Quotenvergleich und Alternative B, das EBITDA-Verhältnis, da muss man ja auch sagen, der Buchstabe B hat einen ganz wesentlichen Vorteil, nämlich er vermeidet den Fallbeileffekt des EK-Quotenvergleichs. Also was ich sagen will, ist, der EK-Quotenvergleich, wenn man jetzt eine um 2,1 Prozentpunkte schlechtere EK-Quote hat als der Konzern insgesamt, dann greift das ja insgesamt nicht mehr, dann fällt man ja zurück auf 30% des steuerlichen EBITDAs. Bei der Alternative B nach ATA, die jetzt ja noch nicht vielleicht oder hoffentlich vielleicht noch eingeführt wird, Wahrscheinlichkeit zwar eher gering, aber man darf mir mal die Wünsche äußern, wenn die eingeführt würde, der große Vorteil wäre da eben, dass es eine Soweit-Regelung ist. Ja, das heißt, da wird tatsächlich nur das überschießende Zinsaufwandsvolumen abgeschöpft, aber soweit wie das quasi proratarisch verteilt ist, bleibt der Teil eben abzugsfähig. Ja, und das kann eben auch ein deutlich höherer Anteil sein als das verrechenbare EBITDA. Und wenn man sich mal überlegt, warum man das Ganze macht, dann ist das ja eigentlich nur zutreffend, weil eigentlich geht es ja bei dem Ganzen nur um die Gewinnverlagerung, beziehungsweise umgekehrt um die Zinsaufwandsverlagerung nach Deutschland. Und man möchte ja verhindern mit diesen Regelungen, dass die deutsche Bemessungsgrundlage durch zu viel Zinsaufwand im Inland erodiert. So, und wenn man sich das anschaut, dann wäre es eigentlich auch schon beim EK-Quotenvergleich zutreffend zu sagen, man macht keinen Hop oder Top, man macht keinen Fallbeileffekt, sondern man sagt, soweit die EK-Quote nicht schlechter ist als die des Konzerns, darf eben abgezogen werden. Aber genau das erfolgt dann nicht. Ja, und deswegen wäre die zweite Alternative der ATAT mit diesem Soweit so wichtig.
Ja, also bei dieser zweiten Alternative der ATAT, da geht es in einem ersten Rechenschritt darum, die überschüssigen Fremdkapitalkosten der Gruppe gegenüber Dritten, da gehören meines Erachtens auch die Verbundenen, die jetzt nicht in der Gruppe mit drin sind, dazu, dass man das aufaddiert und dass man die EBITDA der einzelnen Gruppenmitglieder aufaddiert und dann da einen Quotient bildet. Dadurch, dass man die Summe überschüssige Fremdkapitalkosten der Gruppe gegenüber Dritten durch Summe EBITDA der Gruppe teilt. Und dann kommt man auf einen Quotienten und diesen Quotienten kann dann jedes einzelne Gruppenmitglied mit dem eigenen EBITDA multiplizieren. Und dann kommt es halt drauf an, aber da ist die Möglichkeit da, dass man über die 30% EBITDA-Abzugsvolumen hinauskommt. Gut, wir sollten vielleicht noch eins beim 8a sagen. Da hatten wir ja bisher die Situation, ausländische Körperschaft, zwei deutsche Betriebsstätten, zwei Betriebe oder halt Vereine, 1.1 Nummer 4, Nummer 5 KStG, mehrere Betriebe möglich. Da wird jetzt in dem vorgeschlagenen 8a Absatz 1 Satz 4 jetzt gesagt, dass bei Körperschaftssteuerpflichtigen alle Einkünfte als in einem Betrieb im Sinne des 4h Absatz 1 Satz 1 ESTG erzielt gelten. Das heißt also auch hier eine Verschärfung.
Stefan, dann kommen wir jetzt zur dritten Ausnahme nach 4h Absatz 2 und zwar der Standalone-Klausel. Kannst du da bitte auch kurz erläutern, was sich da ändern soll?
Ja, also bisher war es ja so, dass die Zinsschranke insgesamt nicht anwendbar ist, wenn der Betrieb, um dessen Zinsabzug es geht, nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern gehört. Da wird jetzt angepasst an das, was die ATA sagt, und zwar diese Standalone-Ausnahme kann nach ATA nur einschlägig sein bei sogenannten eigenständigen Unternehmen, also auch Standalone-Entities in der englischen Fassung genannt. Und das sind Steuerpflichtige, die erstens nicht Teil einer zu Rechnungslegungszwecken konsolidierten Gruppe ist, klar. Und jetzt das neue Steuerpflichtiger, der weder über ein verbundenes Unternehmen noch über eine ausländische Betriebsstätte verfügt. Das heißt, wenn man einen mindestens 50-prozentigen bis zu mindestens 25-prozentigen, aber nicht höher als 50-prozentigen Gesellschafter hat, dann ist, wenn das hier Gesetz wird, die Standalone-Ausnahme nicht mehr anwendbar. So, und weil das Vorhandensein eines solchen qualifiziert beteiligten Gesellschafters schon dazu führt, dass die Standalone-Ausnahme nicht anwendbar, die Zinsschranke, die Beschränkung auf 30% EBITDA also anwendbar ist, bedarf es des 8a Absatz 2 KStG heutige Fassung nicht mehr. Ne? Weil nach heutigem Recht ist es ja so, dass ein qualifiziert beteiligter Gesellschafter, der jetzt nicht mehr als 50% beteiligt ist, dass der zwar die Standalone-Ausnahme allein aufgrund seines Vorhandenseins noch nicht kaputt macht, aber halt dann, wenn die 10%-Grenze mehr als 10% der Nettozinsaufwendungen des Betriebs fließen an einen solchen qualifiziert beteiligten Gesellschafter, erst dann die Standalone-Ausnahme unanwendbar macht. Das braucht es natürlich nicht, wenn allein die Existenz einer solchen qualifizierten Gesellschaft das schon die Standalone-Ausnahme unanwendbar macht.
Ja, in der Tat. Man schaut erst in den 8. Absatz 2 rein, der wird gestrichen, dann denkt man sich, das ist jetzt toll, ja, da wird was erleichtert, aber in der Tat ist es keine Erleichterung, weil jetzt pauschal alle Fälle, in denen man einen qualifiziert beteiligten Gesellschafter mit mindestens 25% hat, automatisch dazu führen, dass die Standalone-Klausel nicht mehr anwendbar ist. Und wenn wir uns jetzt einmal kurz vielleicht praktisch vor Augen führen, was das bedeutet. Ich gehe zurück auf das Beispiel, das ich jetzt schon zweimal gebracht habe, nämlich wir haben einen deutschen Konzern, eine Holding-Muttergesellschaft mit 10 Propco-Töchtern. Und wenn man jetzt merkt, man kann die Freigrenze nicht mehr mehrfach nutzen, sondern sie wird über die Antifragmentierungsregelung verteilt, dann könnte man sich ja aus strukturierender Sicht überlegen, gut, dann nutze ich die Vorschriften zur Organschaft und begründe zwischen der deutschen Holding und den jeweiligen Töchtern einen Organkreis, also mache Gewinnabführungsverträge und erfülle die ganzen sonstigen Voraussetzungen, die man braucht, um die Propcos dann jeweils Organschaften werden zu lassen, dann wäre ja die Rechtsfolge dahingehend, dass man sagt, für Zwecke der Zinsschranke gilt der gesamte Organkreis als einen Betrieb. Dann hätte man sich in den Anwendungsbereich der Standalone-Klausel reinmanövriert. Aber jetzt muss man aufpassen, weil nach der alten Regelung man dann schon Standalone war, wenn man nicht weiter zu einem Konzern gehört. Also wenn man da drüber keinen hatte, der beherrschenden Einfluss hatte, 50 plus ein Stimmrecht und dergleichen. Und jetzt reicht es eben schon, dass man vielleicht einen Ankerinvestor hat, der mindestens 25% der Anteile hält und der Rest kann sogar Streubesitz sein im Extremfall. Aber dann wäre man aus dem Anwendungskreis der Standalone-Klausel eben schon wieder raus. Dann würde also auch diese Strukturierung mit dem Organkreis an der Stelle nichts bringen. Ja, also an der Stelle ist das dann doch deutlich verschärft mit den Eingangsvoraussetzungen für die Standalone-Klausel. Und man muss auch dazu sagen, man hat durch die Änderung in dem 4H Absatz 2 Buchstaben B, da steht ja die Standalone-Klausel, jetzt auch keine Korrespondenz mehr mit dem Anwendungsbereich des Buchstaben C. Vorher war das ja entweder man ist konzernzugehörig, dann Buchstabe C, oder man war es nicht, dann Buchstabe B. Da gibt es jetzt also eine Lücke zwischen dem Anwendungsbereich von Buchstaben B ab mindestens 25% Gesellschafter kein Standalone mehr und der tatsächlichen Zugehörigkeit zum Konzern Buchstabe C. Da kann man jetzt auch überlegen, ob man da vielleicht hingeht, wenn man jetzt nicht mehr in den Anwendungsbereich der Standalone-Klausel kommt, ob man da vielleicht durch Hinzuaddieren von einer einzelnen Gesellschaft dann zumindest in den Anwendungsbereich des Buchstaben C kommt, ist der erste Kommentar. Und der zweite Kommentar ist auch noch die Begründung von Organschaften zwecks sich hineinmanövrieren in die Standalone-Klausel ist natürlich schwierig, beispielsweise für Auslandsstrukturen. Wenn ich mich jetzt überlege, mein Beispiel wäre kein Inlandsfall, ja, sondern ich habe eine Luxemburg-Struktur und da ist eine Holdco mit 10 Töchtern drunter, alles Luxemburger Salz. Ja, da ist es halt schwierig, da kann keine Organschaft begründet werden. Also für diese Fälle steht diese Möglichkeit der Strukturierung in die Standalone-Klausel nicht zur Verfügung. Da hat man dann halt an der Stelle auch ein zusätzliches Thema.
In der Tat, also inländischer Konzern, bisher alles ein Organkreis. wenn es da einen qualifiziert beteiligten Gesellschafter gibt, der jetzt nicht mehr als 10% Nettozinsaufwendungen aufgrund selbstvergebener Darlehen oder nahestehende Person rückversicherungsberechtigter Dritter vereinnahmt, dann wird man jetzt feststellen, mit der Neuregelung Standalone-Ausnahme weg. Und da bleibt in der Tat dann die Überlegung, ob man nicht eine Gruppengesellschaft aus dem Aukran-Kreis herausnimmt, um in die Möglichkeit der EKH-Quoten-Escape-Klausel zu kommen.
Zusammenfassend können wir also festhalten, es wird deutlich schwieriger, sich aus dem Anwendungsbereich der Zinsschranke hinaus zu manövrieren. Jetzt kommt der nächste Punkt. Da geht es um die Frage, was zählt denn alles als Zinsaufwand im Sinne der Zinsschranke, beziehungsweise welche Gebühren, Aufwendungen und dergleichen fallen demnächst alles unter die Zinsschranke? Weil da gibt es auch deutliche Verschärfungen. Stefan, kannst du an der Stelle kurz darstellen, worum es da geht?
Also da geht es darum, die Definitionen von Zinsaufwendungen und Zinserträgen in 4h Absatz 3 Sätze 2 bis 4 an die Definition der Fremdkapitalkosten, vor allem in Artikel 2 Absatz 1 der ATAT anzugleichen. Und tatsächlich bei den Zinserträgen, bis zu deren Höhe ja Zinsaufwendungen abziehbar sind in jedem Fall, da wird eine Anpassung vorgeschlagen an Artikel 2 Absatz 2 der ATAT. Also die Zinserträge sind in der ATAT nicht eigenständig definiert, aber Zinserträge taucht auf und wird erweiternd verstanden als bisher im deutschen Recht bei der Definition der überschüssigen Fremdkapitalkosten in Artikel 2 Absatz 2 der ATAT. So, was heißt das jetzt konkret? Bisher sind ja nach 4h Absatz 3 Satz 2 Zinsaufwendungen, Vergütungen für Fremdkapital, die den maßgeblichen Gewinn gemindert haben. Und da haben wir ja die BFH-Rechtsprechung zu den Arrangement Fees. Das war ein Urteil jetzt aus diesem Jahr, 11R 4919, 22.03.2023, dass Vergütungen für Fremdkapital, also nur Vergütungen für die Möglichkeit zur Nutzung, zeitlich überlassene Nutzungsmöglichkeit Fremdkapital sind. Und dass insbesondere Arrangement Fees nicht für die Fremdkapitalnutzungsmöglichkeit gezahlt werden, sondern für sonstige Leistungen, die der Fremdkapitalgeber erbringt, hier die Zusammenstellung des Konsortiums der darlehensgebenden Banken und die diversen Organisationsaufgaben, die da zu erfüllen sind. Und dadurch, dass die Definition der Zinsaufwendungen außer durch wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen auch um sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 ATAT erweitert wird. Und in Artikel 2 Absatz 1 ATAT gibt es halt auch die Fallgruppe der Vermittlungsgebühren und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital. Würde ich jetzt denken, dass durch diese Änderung dann tatsächlich das BFH-Urteil zu den Arrangement Fees, also nach heutiger Rechtslage keine Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschranke, dass das zukünftig dann als Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschranke verstanden werden wird. Also da eine Verschärfung. Dann zweiter Punkt, den ich kurz nennen möchte, das ist die AFA auf aktivierte Bauzeitzinsen. Da haben wir ja in Deutschland bisher die Rechtslage entschieden, soweit ich weiß, aber nur für Dauerschuldentgelte, altes Gewerbesteuergesetz, dass dadurch, dass der Steuerpflichtige entscheidet, Bauzeitzinsen zu aktivieren, es ja dann da zu Herstellungskosten kommt und damit der Charakter zu Zinsaufwand durchbrochen wird. Das heißt, wenn es dann AFA auf aktivierte Bauzeitzinsen gibt, dann ist das ja kein Dauerschuldentgelt und das würde man übertragen auf die Zinsschrankenregelung AFA auf aktivierte Bauzeitzinsen. Das ist keine Zinsaufwendung. Aber auch da wird es jetzt, wenn das, was vorgeschlagen wird, Gesetz erlangt, zu einer Änderung kommen, weil die Definition von Fremdkapitalkosten in Artikel 2 Absatz 1 der ATAT im Bilanzwert eines zugehörigen Vermögenswert enthaltene kapitalisierte Zinsen und dann, oder die Amortisation kapitalisierter Zinsen halt ausdrücklich nennt und damit als Fremdkapitalkosten, damit als Zinsaufwendungen definiert. Und ja, was kann man noch nennen? Wir haben ja einen Streit in Deutschland. Was ist mit Aufwendungen aus Zinsswap-Verträgen? Da hatte das Finanzgericht Berlin-Brandenburg am 8.1.2019 für einen Fall, wo Laufzeit und Volumen von Darlehensvertrag einerseits und Swap-Vertrag andererseits nicht übereinstimmten, ja, entschieden, dass die Zahlungen des Betriebs an die Swap-Counterparty keine Zinsaufwendungen sind. Also da war es halt so, dass die Zinsen geringer blieben als die im Swap-Vertrag vereinbarten Festzinsen. Und FG Berlin-Brandenburg entschied keine Zinsaufwendungen, ist aber die Revision anhängig und der BFH hat zurückgestellt wegen der Verfassungsfrage, weil ja der BFH, das Bundesverfassungsgericht über den Vorlagebeschluss 1R 20 aus 15 noch nicht entschieden hat. Aber da wird man auch, also angenommen, der BFH bestätigt FG Berlin-Brandenburg. Ich fürchte da, dass durch die Änderung, die jetzt vorgeschlagen ist, eine Verschärfung auch eintritt, weil Artikel 2 Absatz 1 der ATAT Beträge fiktiver Zinsen im Rahmen von Derivaten oder Hedging-Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Fremdkapital des Unternehmens nennt. Und das liest sich etwas weiter als die Kriterien, die jetzt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg für maßgeblich gehalten hat.
Die Ausweitung der Definition, ja, da fallen dann auch neben den von dir genannten praktischen Fällen wahrscheinlich auch andere Dinge drunter, wie zum Beispiel Bereitstellungszinsen, wenn man eine Null-Coupon-Anleihe hat, kalkulatorische Zinsen, wenn man Finanzierungsleasing hat, dann die Finanzierungskosten und so weiter. Das ist also sehr, sehr weit. Ja, da empfehle ich einfach nur in die ATAT reinzuschauen, weil das steht da tatsächlich so drin und das ist leider so weit, wie wir das hier vorstellen. Und vielleicht ein praktisch relevanter Punkt, die Änderungen werden auch dazu führen, dass man die Vergangenheit in Teilen nochmal aufbuddeln muss. Ich mache das mal an dem Beispiel der Bauzeitzinsen fest. Wenn man jetzt vor 5 oder 10 Jahren gebaut hat und die Bauzeitzinsen aktiviert hat, dann geht man ja in die Abschreibungsphase über beim Gebäude. Ja, bestenfalls dann vielleicht 33 Jahre, vielleicht in Teilen auch länger. Und man muss jetzt ja eigentlich, wenn man die kalkulatorischen Zinsen, die da drin stecken, ja, also quasi der Verbrauch der damals aktivierten, vor, ich weiß nicht, 15 oder wie viele Jahren aktivierten Zinsaufwendungen, die muss man ja aus dem Abschreibungsvolumen wieder rausrechnen. Das heißt, um das überhaupt tun zu können, muss man in alte Unterlagen einsteigen und sich anschauen, wie hoch waren denn damals überhaupt die aktivierten Zinsaufwendungen, die Bauzeitzinsen, die ja eigentlich ununterscheidbar im Gebäudeansatz untergegangen sind. Also nochmal, denn man muss da teilweise in alte Unterlagen jetzt einsteigen, wenn das denn so kommt, wie das hier vorgeschlagen ist. Und das Gleiche kann auch in anderen Fällen gelten, Beispiel Arrangement Fees, da ist es wahrscheinlich eher die Ausnahme, weil auch da kann es ja zu einer Verteilung dieser Fees zumindest mal über die Darlehensdauer kommen. Es hängt ja davon ab, ja, sind die zum Beispiel rückzahlbar, wenn das Darlehen vorzeitig getilgt wird oder geändert wird oder gekündigt wird. Wenn das nicht rückzahlbar ist, dann hat man die sofortige Abzugsfähigkeit, dann hat man diese zeitliche Verteilung nicht. Wenn das aber im Prinzip anteilig wieder zurückgewährt wird, dann hätte man diese zeitliche Verteilung. Das heißt, auch da kann es Fälle geben, wo man eigentlich in die Vergangenheit einsteigen muss, um zu testen, hat man jetzt ein Thema mit der erweiterten Zinsaufwandsdefinition.
Vielleicht sollten wir kurz noch erwähnen, nur der Vollständigkeit halber, den Absatz 6, der aber in der Zinsschrankenregelung vorgeschlagen wird. Das ist im Grunde Vergesetzlichung der, ich glaube, Textziffer 94 des BMF-Schreibens. Also Zinsaufwendungen oder Zinserträge aus Darlehen, die zur Finanzierung langfristiger öffentlicher Infrastrukturprojekte verwendet oder aufgrund von allgemeinen Förderbedingungen vergeben werden, stellen keine Zinsaufwendungen oder Zinserträge hier im Sinne der Zinsschranke dar.
Dann kommen wir zum nächsten Thema und da fangen wir an mit dem geplanten 4H Absatz 1 Satz 7 ESTG. Da geht es um die Begrenzung der Nutzung von Zinsvorträgen. Stefan, kannst du kurz erläutern, was da geplant ist?
Ja, da soll an den Absatz 1 von 4H noch ein neuer Satz ran, der Satz, neue Satz 7, und der wird lauten, wenn es so kommt, Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit Zinsaufwendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden. Also es ist ja so, dass nach Satz 6 von Absatz 1 von 4H wegen der Zinsschranke nicht abziehbare Nettozinsaufwendungen vorgetragen werden und dann den Zinsaufwand des Folgejahres, also des Vortragsjahres, nicht aber das Einkommen, also nicht das EBITDA des Folgejahres erhöht. Und hier soll jetzt hier geregelt werden, dass soweit dann die gesamten Zinsaufwendungen des Folgejahres aus Zinsvortrag bestehen, dass insoweit ja Freigrenze, Standalone-Ausnahme und EK-Quoten-Escape keine Anwendung finden sollen. Ich lese das so, dass aber auf diesen Zinsvortrag Absatz 1 Satz 1 von 4H anwendbar ist. Das heißt, es ist nach meinem Verständnis so, dass man den Zinsvortrag mit den bis zu 30% EBITDA des betroffenen Betriebs verrechnen kann, also den Zinsvortrag nutzen kann in Höhe der 30% EBITDA. Und dass, wenn die Freigrenze zur Verfügung steht, also Antifragmentierungsregel nicht anwendbar ist oder sich nicht so drastisch auswirkt, und ein Standalone oder EK-Quoten-Escape, dass diese drei Möglichkeiten, aus der Zinsschranke rauszukommen bei Absatz 2, dass die dann auf die originär im Vortragsjahr entstandenen Nettozinsaufwendungen anwendbar bleibt. Also so würde ich das verstehen.
Damit das besser greifbar wird, machen wir vielleicht an der Stelle tatsächlich mal ein Zahlenbeispiel. Das Zahlenbeispiel, das sieht so aus: Wir haben einen Zinsvortrag von 5 Millionen Euro. Wir haben laufende Zinsaufwendungen von 4 Millionen Euro. Also selbst unterstellt, man hätte keine Fragmentierung. Wie würde es ja heißen, keine Freigrenze, weil wir mit den 4 Millionen oberhalb der 3 Millionen liegen. Wir haben ein steuerliches EBITDA von 12 Millionen. Das heißt, 30% davon resultieren in einem verrechenbaren EBITDA von 3,6 Millionen. Und jetzt unterstellen wir, wir wären in der Lage, entweder über Standalone oder über erfolgreichen EK-Quotenvergleich im Prinzip eine der Ausnahmen zu aktivieren, wo wir zur vollen Verrechenbarkeit kommen, dann würde das dazu führen, dass wir wie folgt abziehen können. Und zwar insgesamt müssten wir dann bei einer Abzugsfähigkeit von 7,6 Millionen landen, ja, von wohlgemerkt 9 Millionen insgesamt, also nochmal 5 Millionen Vortrag und 4 Millionen laufender Zinsaufwand. Also von diesen 9 Millionen insgesamt wären 7,6 Millionen abzugsfähig. Und zwar deswegen, weil wir sagen würden, die 4 Millionen laufender Zinsaufwand, die unterliegen der Begrenzung des geplanten 4H Absatz 1 Satz 7 StG nicht, weil wir da ja erfolgreich die Ausnahmen nach 4H Absatz 2 aktivieren können. Also 4 Millionen sind per se abzugsfähig. Und darüber hinaus für den Zinsvortrag von 5 Millionen, da greift aber die Regelung, nach der die Ausnahmen des Absatzes 2 nicht gelten. Das heißt, da ist die Limitierung auf den Absatz 1. Und da hatten wir ja festgestellt, das verrechenbare EBITDA ist 3,6 Millionen. Das heißt, von dem Zinsvortrag ist dann bis zur Höhe von 3,6 Millionen nutzbar. Heißt dann von den 9 Millionen insgesamt, wenn 7,6 Millionen insgesamt abzugsfähig sind, verbliebe dann ein Zinsvortrag von 1,4 Millionen. Hätten wir Anwendbarkeit der Zinsschranke insgesamt, logischerweise, dann würden wir bei den 3,6 Millionen verrechenbarem EBITDA hängen bleiben, dann hätten wir einen Zinsvortrag von 5,4 Millionen. So, jetzt aber nochmal zurück zu dem Beispiel. Wir begrenzen also die Verrechenbarkeit des Zinsvortrags auf die 30% steuerliches EBITDA. Was hat das für einen Sinn und was hat das für einen Zweck? Wir vermuten, so ganz wissen wir es nicht, aber wir vermuten, dass damit verhindert werden soll, dass man Gestaltungen fährt oder Varianten, wo man sagt, man baut Zinsvorträge über mehrere Jahre auf und dann schafft man einmal punktuell beispielsweise den EK-Quotenvergleich. Dann kann das ja bisher dazu führen, dass der gesamte Zinsvortrag, und der kann auch deutlich höher sein als die 5 Millionen, die ich hier in dem Beispiel gebildet habe, diese 5 Millionen, die schlagen dann komplett um in laufenden Zinsaufwand und im Regelfall steht gar nicht so viel Ergebnis zur Verfügung zur Verrechnung. Das heißt, diese Zinsvorträge werden faktisch konvertiert in Verlustvorträge und die sind dann zukünftig natürlich immer noch vielleicht unter Mindestbesteuerung oder was auch immer fallend, aber eben deutlich besser nutzbar, als es der Zinsvortrag wäre. Und diese Gestaltung, so vermuten wir, dass die sollen hiermit unterbunden werden. Das ist schon in Teilen einschneidend, aber so denken wir, funktioniert das Ganze.
Ja, auf jeden Fall eine Regelung, die die Nutzbarkeit von Zinsverträgen weiter einschränkt. Das ist ja ein Kritikpunkt im Vorlagebeschluss des BFH von 2015, dass die praktische Wahrscheinlichkeit einer späteren Zinsvortragsnutzung relativ gering ist, ne, weshalb hier die Anknüpfung an die sogenannte abschnittsübergreifende Leistungsfähigkeit nicht so recht überzeugt. Aber gut, wir wissen, dass diese Verschärfung Satz 7, also das ist konstitutiv, ich glaube, da kann man aus der Gesetzesbegründung auch nicht herauslesen, dass der Gesetzgeber hier was klarstellen will. Also das wäre wirklich neu, würde ja dann im Regelfall ab 01.01.2024 greifen. Da gilt dann insoweit die Art hat, ist die Überprüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts selbst auferlegt, ja eingeschränkter als bis Ende 2023. Ja, in dieselbe Kategorie. Also das ist jetzt hier eine Änderung, die vom Gesetzgeber also für systematisch erforderlich gehalten wird, also angeblich systematisch erforderliche Korrektur dieser 4H Absatz 1 Satz 7. In diesen Topf von Änderungen fallen noch zwei weitere Verschärfungen, die wir ganz kurz nennen wollen. Einmal im Satz 3 von 4H Absatz 1. Da soll jetzt die schon bisher von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung ins Gesetz geschrieben werden, dass ein EBITDA-Vortrag nicht in Wirtschaftsjahren entsteht, in denen die Zinsaufwendungen, die Zinserträge nicht übersteigen. Das hat veröffentlicht die OFD Frankfurt schon in einer Rundverfügung vom 17.07.2012 so gesehen. Ganz anders natürlich die Meinung, die da in der Literatur nach meiner Wahrnehmung mehrheitlich vertreten wird. Da erlaubt die Gesetz nach der herrschenden Meinung in der Literatur erlaubt die Formulierung des 4H einen EBITDA-Vortrag auch für solche Wirtschaftsjahre, in denen die Zinsaufwendungen, die Zinserträge nicht übersteigen. Gut, aber das will der Gesetzgeber jetzt. Ja, hier sagt er klarstellen zu Lasten der steuerpflichtigen Regeln. Und eine weitere angeblich systematisch erforderliche Korrektur ist die Ausdehnung des 4H Absatz 5, also das Kaputtmachen von Zinsverträgen und EBITDA-Verträgen durch betriebliche Umstrukturierungsmaßnahmen. Das wird jetzt erweitert, aber insoweit wird nur das BMF-Schreiben vom 4.7.2008 dann jetzt auch insoweit ins Gesetz geschrieben, die Veräußerung oder Aufgabe eines Teilbetriebs soll zum anteiligen Wegfall von Zinsvortrag und EBITDA-Vortrag führen. Maßstab, die gemeinen Werte, wird angeknüpft auf 15.3 Umwandlungssteuergesetz.
So, damit haben wir die Zinsschranke wohl in einem ersten Schritt mal ausreichend behandelt. Klar, da wird in der Zukunft noch sehr viel drüber geredet werden, aber für diesen PropTech-Spotpass lassen wir es jetzt erstmal dabei bewenden und gehen zum nächsten Thema über, nämlich dem neuen vorgeschlagenen Paragraphen 4L ESTG, der neuen Zinshöhenschranke. Stefan, die erste Frage an dich. Ab wann soll dieses Instrument greifen?
Ja, dieses Instrument, das ein Zinsabzugsverbot unter bestimmten Voraussetzungen vorsieht, soll greifen, erstmals für Zinsaufwendungen, die nach dem 31.12.2023 entstehen.
Also, das heißt, wir haben eigentlich auch vielleicht schon ein Thema für die jetzt bestehenden Konzernfinanzierungen, wenn die über dieses Datum hinauslaufen. Es gibt also kein Grandfathering. So, und jetzt haben wir schon über die zeitliche Anwendung geredet, aber wir haben noch gar nicht gesagt, worum es überhaupt ganz grundsätzlich geht. Stefan, deswegen die Bitte an dich. Erläutere doch mal, was ist mit der Zinshöhenschranke eigentlich gemeint?
Ja, also eine Zinsabzugsbeschränkung, also nach der Begründung hier des Regierungsentwurfs vom 30. August handelt es sich um eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift und die lautet schlicht, Zinsaufwendungen sind nicht abziehbar, soweit diese auf einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz beruhen. Und im nächsten Satz wird der Höchstsatz definiert und das ist im Grundsatz der um 2 Prozentpunkte erhöhte Basiszinssatz nach Paragraph 247 BGB. Derzeit ist dieser Basiszinssatz, der ist am 27. Juni 2023 von der Deutschen Bundesbank bekannt gemacht worden, im Bundesanzeiger veröffentlicht, 3,12%. Das heißt, 2 Prozentpunkte kann man draufschlagen. Also der Höchstzinssatz im Grundsatz ist 5,12%. ein halbes Jahr vorher war der Basiszinssatz nur 1,62%. Und davor war ja sogar negativ, weil wir ja in letzter Zeit einen Zinsanstieg hatten. So, und die Zinshöhenschranke besagt jetzt im Grundsatz, dass wenn die im konkreten Fall vereinbarten Zinsen höher sind als 5,12%, dann der Überschuss nicht abziehbar ist. Also nicht Umqualifizierung in VGA, sondern schlicht nicht abziehbar. Ja, wichtig ist aber, dass dies nur Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen betrifft, also nahestehende Personen im Sinne von § 1 Absatz 2 AStG. Da wissen wir ja, dass der Gesetzgeber vermutet, dass verbundene Unternehmen in der Lage sind, die Kapitalstruktur, die Gewinnaussichten und andere für Finanzierungstransaktionen ökonomisch relevante Aspekte zu beeinflussen. Also man schaut hier auf verbundene Unternehmen, Darlehensbeziehungen, Fremdfinanzierung zwischen verbundenen Unternehmen. So, wenn der Gläubiger, verbundenes Unternehmen, nahestehende Person in seinem Ansässigkeitsstaat Substanz hat, dann soll die Zinshöhenschranke nicht greifen. Was ist Substanz? Hier bezieht sich die Begründung, nein, sogar der Gesetzeswortlaut selbst im Satz 4 der vorgeschlagenen Zinshöhenschranke auf § 8 Absatz 2 Sätze 2, 3 und 5 AStG. Es wird also verlangt, eine in Bezug zum konkreten Finanzierungsgeschäft wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit des Darlehensgebers, des Gläubigers. Und diese Substanzausnahme aus der Zinshöhenschranke heraus, die fällt weg, wenn der Gläubiger in einem Staat ansässig ist, der keine Amtshilfe leistet oder beziehungsweise nicht dazu verpflichtet ist, aufgrund völkerrechtlicher Verträge oder Übereinkommen mit Deutschland, hier Deutschland nach dem OECD-Standard für Transparenz und effektiven Informationsaustausch auf Ersuchen Amtshilfe zu leisten. Dann hilft also auch die Substanz des in einem anderen Staat ansässigen Gläubigers nicht. Das darf jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zinshöhenschranke nicht nur grenzüberschreitende Finanzierung betrifft. Sie betrifft also auch reine Inlandsfälle, wobei ich meine, dass der Substanztest dann auch bei einem inländischen Gläubiger so ausgeführt werden müsste, auf Grundlage der Kriterien, die im 8 Absatz 2 Sätze 2, 3 und 5 AStG genannt sind. Die Frage der Rückausnahme fehlender Amtshilfe, da würde ich denken, weil Deutschland ja dann darauf gar nicht angewiesen ist, von einem anderen Ansässigkeitsstaat Amtshilfe zu bekommen, dass diese Rückausnahme des Satzes 5 im Falle eines in Deutschland ansässigen Gläubigers nicht anwendbar ist. Das heißt, die Substanz des Gläubigers, der im Inland ansässig ist, immer aus der Zinshöhenschranke herausführt.
Ja, Stefan, das sehe ich ganz genauso. Und vielleicht nochmal zusammenfassend. Also das ist ja ganz wichtig, zu sagen, wann greift die Zinshöhenschranke überhaupt und wann greift sie nicht. Und die erste wichtige Aussage ist, ja, sie greift eben nur dann, wenn wir eine Geschäftsbeziehung mit Nahestehenden haben, im Sinne des 1 Absatz 2 AStG. Das heißt, zum Beispiel die klassischen Zinsaufwendungen direkt an eine Bank als Dritten, ja, oder auch ein sonstiger Dritter, ein Debt Fund oder was auch immer das sein mag, die sind davon erstmal nicht betroffen. Und umgekehrt oder positiv ausgedrückt, was soll damit getroffen werden? Und das hast du ja eigentlich auch schon herausgearbeitet. Erstens, alle nahestehenden Gläubiger ohne hinreichende Substanz, also zum Beispiel reine Finanzierungsgesellschaften, das hast du auch schon gesagt, das kann auch eine inländische Gesellschaft sein, die das Ganze finanziert. Und zweitens, was soll getroffen werden? Alle nahestehenden Gläubiger in nicht kooperativen Staaten beim Informationsaustausch, ja, die fallen unabhängig von der Substanz auch raus. Da haben wir dann Anwendungsfälle für die Zinshöhenschranke. So, Stefan, im nächsten Schritt, wir unterstellen jetzt mal, dass die Zinshöhenschranke per se anwendbar ist. Jetzt gibt es aber noch eine Möglichkeit, auch über den Höchstzinssatz, den wir vorhin besprochen haben, also über BGB-Zinssatz plus 2 Prozentpunkte hinaus, vielleicht auch einen Abzug hinzubekommen. Was sagt das Gesetz und vielleicht auch die Gesetzesbegründung zu diesen Fällen? Stefan, kannst du das einmal herausarbeiten?
Ja, also im Satz 2 von 4L ESTG-Entwurf, da gibt es einen zweiten Halbsatz, der die Möglichkeit eröffnet, über den 2 Prozentpunkte erhöhten Basiszinssatz, um darüber hinauszukommen. Voraussetzung ist der Nachweis des Steuerpflichtigen, dass sowohl der Gläubiger als auch die oberste Muttergesellschaft, hier im Sinne von Paragraph 4 Absatz 3 Mindeststeuergesetz, das Kapital bei sonst gleichen Umständen nur zu einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz hätte erhalten können. Wenn also dieser Nachweis gelingt, sowohl für den Gläubiger als auch für die oberste Muttergesellschaft, dann gilt als Höchstsatz der Zinssatz, der von diesen im günstigsten Fall hätte erzielt werden können. Also von beiden, von dem Gläubiger und von der obersten Muttergesellschaft. Und die Gesetzesbegründung, die gibt einen Hinweis, was als Nachweis in Betracht kommt. Und wichtig, nicht ausreichend sind reine Angebote von Banken und anderen möglichen Gläubigern. Da lese ich mit, die dem Steuerpflichtigen unterbreitet wurden. Um den geht es ja hier nicht. Genannt werden in der Regierungsbegründung, hier Seite 156, der Refinanzierungssatz der obersten Muttergesellschaft oder Datenbankstudien auf Ebene der obersten Muttergesellschaft. Wenn man das sieht, man kommt also über die 5,12% jetzt für dieses Halbjahr durch diesen Nachweis, darüber kommt man hinaus. Was fällt auf? Hier wird auf die oberste Muttergesellschaft abgestellt, auf deren Bonität und Kreditwürdigkeit. Das stimmt ja mit der BFH-Rechtsprechung zum Paragraphen 1 AStG, wenn es um die Anwendung von 1 AStG auf Finanzierungsbeziehungen geht, nicht überein. Da hatte ja die Finanzverwaltung den Konzernrückhalt als verbindliche Einstandspflicht gewertet und will da schon das Konzernrating zugrunde legen bei der Preisvergleichsmethode. Und da hat der BFH ja entschieden, nein, im Grundsatz, wir schauen transaktionsbezogen die Parteien der Finanzierungsbeziehungen an und dann geht es um die Bonität, Kreditwürdigkeit des konkreten Darlehensnehmers, Standalone-Bewertung. Und nur dann, wenn diese kreditnehmende Konzerngesellschaft eine besondere Bedeutung hat für den Konzern, dann darf die Konzernzugehörigkeit berücksichtigt werden im Sinne einer Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich der Konzern diese kreditnehmende Konzerngesellschaft nicht insolvent gehen lassen wird. Also wenn es wirklich die Kerngesellschaft des Konzerns ist, dann wird letztlich auf das Konzernrating abgestellt. Wenn es eine wichtige Gesellschaft ist, gibt es also Zwischenstufen. Und das ist im Grunde das, was mir besonders ins Auge gefallen ist bei diesem 4L, dass hier die oberste Muttergesellschaft in den Blick genommen wird. Wobei man hier sagen muss, der 4L, der steht einfach neben dem 1 AStG und auch neben den anderen Zinsaufwendungsabzug beschränkenden Vorschriften. Also es geht hier nicht darum, die Angemessenheit oder den Fremdvergleich im Sinne von 1 AStG neu oder ergänzend zu regeln für Finanzierungsbeziehungen. Der 4L, der steht jetzt einfach, wenn er kommt, neben 1 AStG und VGA-Grundsätzen und sonstigen Zinsabzugsbeschränkungen. Aber man hat hier das Gefühl, dass der Gesetzgeber eine Regelung schaffen will, die das aus der Rechtsprechung aushebelt, was besonders geärgert hat aus Sicht des Fiskus, nämlich da den Standalone-Rating der kreditnehmenden Konzerngesellschaft zugrunde zu legen.
Ja, Stefan, in der Tat, der Eindruck drängt sich auf. Was heißt das jetzt, wenn wir es vielleicht mal an Beispielen festmachen? Ja, soll heißen, die Tochtergesellschaft hat vielleicht nicht ganz so gutes Rating, Standalone, wird also ein Darlehen vielleicht nur für 9% bekommen und die Konzernmutter, die würde es aber für 7% bekommen. Ja, dann würde man eben auf die 7% heruntergehen müssen und nicht mehr auf die 9%. Was aber ja auch ganz wichtig ist, Stefan, und das hatten wir in der Vorbesprechung zu unserer Überraschung herausgearbeitet, ist, dass da aber auch ja der bedeutende Einschub im Gesetzestext gemacht wird bei sonst gleichen Umständen. Und das ist ja nochmal ganz wichtig, weil das nach unserer Lesart ja bedeutet, dass wir nicht gedeckelt sind durch den Refinanzierungssatz, also nicht durch den tatsächlichen Refinanzierungssatz der Konzernmutter oder der Finanzierungsgesellschaft. Ja, was ich damit meine, ist Folgendes. Und zwar, man stelle sich jetzt vor, die Muttergesellschaft wird zum Beispiel für 3% refinanziert, aber eben deswegen, ja, weil sie irgendwelche vorrangigen Besicherungen geben kann, weil sie im Prinzip damit eben eine besonders große Sicherheitenposition schafft für den Gläubiger. Und dafür müsste nach unserer Lesart jetzt ja, wenn das Darlehen zwar besichert aufgenommen wird, aber unbesichert im Konzern weitergegeben wird, eine Anpassung erfolgen. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. 3% wird das Kapital besichert erstrangig aufgenommen, aber es wird eben unbesichert weitergegeben. Dann ist man da, wie man das bisher bei den Verrechnungspreisstudien auch gemacht hat, in der Möglichkeit, auch dementsprechend zu sagen, gut, dafür gibt es jetzt nochmal einen Aufschlag von 2, 3, 4 Prozentpunkten oder wie viel das auch immer sein mag. Das heißt, also nochmal in der Zusammenfassung, wir sind aus unserer Sicht nicht gedeckelt durch den tatsächlichen Refinanzierungszins, sondern weil im Gesetzestext bei sonst gleichen Umständen steht, muss man dementsprechend auch Anpassungen machen. Und in der Gesetzesbegründung steht ja auch ausdrücklich die Bezugnahme auf die Datenbanken. Und diese Anpassungen sind ja genau Punkte, die man eben aus diesen Datenbanken herausarbeitet. Aber Stefan, lass uns auf den nächsten und auch für diesen Podcast den letzten Punkt, den letzten inhaltlichen Punkt kommen, und zwar den 4L Absatz 2 ESTG-Entwurf. Was steht denn da?
Ja, da gibt es einen einmonatigen Anwendungsaufschub. Es ist so, dass die Deutsche Bundesbank den Basiszinssatz immer nur wenige Tage vor dem 1. Januar bzw. dem 1. Juli bekannt macht. Also zumindest die Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist immer nur wenige Tage davor. Und hier wird für den Fall, dass der Basiszinssatz sinkt, tatsächlich dem Steuerpflichtigen und seinem Darlehensgeber einen Monat Zeit gegeben, um den vertraglich vereinbarten Zinssatz entsprechend anzupassen. Das ist der Inhalt von 4L Absatz 2, war im Referentenentwurf des BMF noch nicht drin, soweit ich mich erinnere, ist jetzt durch den Regierungsentwurf vom 30. August reingekommen.
Das heißt, wir müssen im Januar und im Juli zukünftig jeweils darauf achten, was ist mit dem Basiszins passiert. Oder man macht vielleicht tatsächlich in die konzerninternen Vertragsbeziehungen zukünftig Klauseln rein, ähnlich wie wir die bei den Bankenfinanzierungen auch kennen. Also man hat einen Basiszins plus dann ja, vielleicht 2 Prozentpunkte Marge. Ja. Das sind alles Punkte, die hat man so in den Finanzierungsverträgen, wie ich sie im Konzern finde, vielleicht nicht so unmittelbar drin. Also das heißt, auch für das Verfassen von solchen Verträgen in Zukunft ergeben sich aus der Zinshöhenschranke dann Dinge, die man da berücksichtigen muss. Stefan, ich würde sagen, damit sind wir für heute thematisch durch. Ich danke dir für die Diskussion.
Ja, ich danke dir auch, Thomas.
Wie immer habe ich von dir sehr viel gelernt, nicht nur während des Podcasts, sondern auch schon vorher in der Vorbesprechung. Also auch dafür ganz herzlichen Dank.
Ja, den Dank kann ich zurückgeben. Das gilt für mich auch.
So, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie waren wieder tapfer, haben lange zugehört. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Freude gemacht und Sie auch ein bisschen schlauer gemacht. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Werbung in eigener Sache, weil am 22.09. ist die Kölner Steuerkonferenz Immobilienbesteuerung. Da haben Stefan Behrens und ich gemeinsam einen Slot zur Ertragsbesteuerung. Da werden wir diese Themen auch besprechen. Wer da Interesse hat, bitte einfach auf die Internetseite des Fachinstituts der Steuerberater gehen. Dort kann man sich anmelden. Da gibt es einen ganzen Tag lang spannende Themen rund um die Immobilienbesteuerung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen oder hören. Also ganz herzlichen Dank bis dahin und alles Gute und hoffentlich bis bald.